Ein Kanadier und ein Ostfriese wurden von einem Bär gejagt. Oder sagte der Kanadier, was bin ich dankbar, dass ich meine Laufschuhe anhabe. Sagte der Ostfriese, du kannst sowieso nicht schneller laufen wie ein Bär. Nein, sagte er, das brauche ich auch nicht. Ich muss nur schneller laufen können wie du. Nachdem die Titanic gefunden wurde, hat sich eine kanadische Gruppe zusammengestellt, um eine Vereinigung zu gründen und dann zu sehen, ob sie auch den Eisberg finden können. In diesem Band will ich versuchen, etwas Humor und etwas Inspiration weiterzugeben. Ich selber bin Kanadier und habe auch gehört, dass irgendwie meine Vorfahren aus Ostfriesland kommen und deshalb kann ich frei solche Geschichten erzählen. Ich habe erfahren über die Jahre, dass es sehr wohl tut, mal zu lachen. Wahrscheinlich wäre das eine Hilfe gewesen, wenn ich auch hätte können eine Gruppe da haben, die über meine Geschichten lachen würden, aber das scheint sich nicht ergeben zu haben. Und so muss ich das eben so tun und hoffe, dass es auch gut ankommt. Und wenn ich dann so einige Geschichten erzählen oder Witze, wie man es auch haben will, dann soll es nur dazu dienen, um ein klein bisschen Leben hineinzubringen. Über die Jahre hindurch habe ich das sehr gut gefunden, dass ich über Dinge lachen kann. Das hat mich über manch einem schwierigen Punkt geführt. Ich war in Südafrika unlängst und habe da auch einen Ostfriese getroffen, der da einen Dienst tut in der Stadtmission. Und so habe ich einige ostfriesische Witze gehört. Unlängst sagte mir jemand, oder fragte mich jemand, warum die Ostfriesen die Kirschkerner sammeln. Und da war die Antwort, weil sie vorhaben, ein Kernkraftwerk zu bauen. Mir wurde auch gesagt, dass sie jetzt so einen Rubik-Würfel entworfen haben und der ist an aller Seiten grün. Vielleicht könnte ich den auch selber gebrauchen. Jetzt werde ich das so machen. Ich erzähle einige Witze und dann will ich einen Abschnitt lesen. Und dann erzähle ich wieder einige Witze und dann werde ich wieder einen Abschnitt lesen, etliche Bemerkungen machen. Und so ist es schon gut, wenn du die ganze Kassette hörst, wenn du Wert legst darauf, dass du hier und da einen Witz gerne hörst. Ich glaube sogar, dass der Herr Jesus auch Humor hatte. Und einige Beispiele, die er gebraucht, zeigen mir dieses. Und ich dachte gerade an eine Geschichte, die er selber erzählt in der Bibel, in Lukas Kapitel 14. In Lukas 14 wurde Jesus zu einem Mahl eingeladen, und als er da am Tisch saß, dann sagte er zu seinem Gastgeber, man sollte nicht zu einem Essen nur die Verwandtschaft und die Freunde einzuladen, sondern er sollte auch die anderen, die Armen, die Behinderten, die Lahmen und die Blinden einladen. Als einer von den Gästen das hörte, rief er, und jetzt lese ich aus einer neuen Übersetzung, die heißt Hoffnung für alle, und das ist in Lukas 14, Vers 15. Was für ein Glück muss das sein, zu Gottes Fest eingeladen zu werden? Jesus antwortete mit einer Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt. Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 Joch Ochsen gekauft. Die muss ich jetzt ansehen. Ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet. Du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Gehe gleich auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler, die Krüppel, Lahmen und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und bringe her, wen du finden kannst. Jeder ist eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einigen einzigen Bissen bekommen. Als ich zuerst überlegte, was ich hier auf dieser Kassette sagen sollte, dann kamen mir im Sinn die vielen LKW-Fahrer und PKW-Fahrer auf der Straße. Denn hier sagt Jesus, wir sollen sogar auf die Landstraßen gehen und Leute ermutigen, zu diesem Mahl zu kommen. Du fragst jetzt vielleicht, was hatte Herr Jesus vorgehabt, als er diese Geschichte erzählte? Was ist wohl mit dem Mahl gemeint? Oder ist es tatsächlich nur so ein Festessen? Oder hatte Herr Jesus hier eine tiefere Bedeutung im Sinn? Ich glaube, wenn man so die Bibel liest, dann kann man schon sagen, dass der Herr Jesus immer wieder einen tieferen Gedanken hatte, als nur, dass man sich hinsetzt, um eine gute Mahlzeit zu essen. Und in diesem Zusammenhang glaube ich schon, dass der Herr Jesus an das Heil dachte. Das heißt, die Bibel spricht von zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe, die auf dem breiten Weg sind zur Verdammnis, und die andere Gruppe, die auf dem schmalen Weg sind zum ewigen Leben. Davon spricht Jesus in Matthäus Kapitel 7 in den Versen 13 und 14. Und von Jesus selber wird gesagt, er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und so verstehe ich hier in dieser Geschichte, dass der Herr Jesus einlädt, dass Menschen sollen durch die schmale Tür gehen, um eines Tages an dem Festessen des Herrn teilzunehmen. In Wirklichkeit ist das eine Einladung. Kommt, Jesus ist für dich gestorben, er hat alle deine Schuld bezahlt, er hat einen guten Plan für dich, hat eine ewige Heimat für dich, aber wenn du kein Interesse hast, das ist deine Sache. Aber er lädt ein. Und ebenso auch glaube ich, dass dieses eine Einladung ist zu einem Festessen. Und es heißt nämlich, dass ich überlegen will oder überlegen soll, wo will ich einst die Ewigkeit zubringen? Ja, dann ist es schon interessant, dass er, indem er dieses Mahl vorbereitet, und dann schickt er Knechte aus, die sollen sagen, alles ist vorbereitet. Kommt. Ich meine, ich kann sagen, dass ich so ein Knecht bin, der jetzt reist und immer wieder sagt, alles ist vorbereitet, kommt. Das heißt in anderen Worten, wir brauchen nicht für unsere Schuld zu zahlen. Jesus hat die Schuld auf sich genommen, den Schuldbrief am Kreuz zerrissen und sagt, komm, obwohl du ein Sünder bist. Die Einladung ist da, du darfst an diesem Festessen teilnehmen. Du darfst Vergebung der Sünden erfahren. Du darfst deinen Namen im Buche des Lebens schreiben lassen. Du darfst Friede mit Gott haben. Du darfst eine Heimat im Himmel haben. Kommt, der Weg ist klar, alles ist vorbereitet. Die Religionen der Welt sagen, du musst etwas tun, du musst dich den Himmel verdienen. Jesus sagt aber, nein, alles ist schon vorbereitet. Du brauchst nur zu kommen. Und dann sagt er hier von solchen, die sich haben entschuldigt, die haben eine Ausrede gebracht. Der Erste sagt, ich habe ein Grundstück gekauft. Das muss ich unbedingt besichtigen. Die alte Luther-Übersetzung und andere Übersetzungen sprechen davon, dass es nicht ein Festessen, sondern ein Abendmahl ist. Das heißt, ein Mahl, welches am Abend geschenkt wird. Wenn ich das so jetzt verstehen kann, da würde ich sagen, es ist etwas töricht, abends noch mal ein Grundstück zu besichtigen. Da wäre schon besser, er würde das am Morgen oder höchstens über Mittag tun. Aber dass er abends geht, wo man doch sowieso nicht sehr klar sehen kann, das ist etwas unvernünftig. Wenn man schon sowieso gekauft hat, dann macht es schon nicht viel aus, ob ich es noch besichtige oder nicht. Da wäre es doch ein bisschen töricht, einmal zu verpassen, nur weil ich gehe, etwas zu besichtigen, was ich sowieso schon gekauft habe. Wenn es ein schlechter Kauf wäre, kann man nicht viel ändern. Und wenn es ein guter Kauf ist, dann macht auch nicht viel aus. Ich habe schon gekauft, deshalb ist es nicht mehr so interessant, dass ich es noch besichtige. Schon eine komische Ausrede. Der zweite sagt, ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich muss sie jetzt besehen. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich muss sie jetzt ausprobieren. Ja, wenn man mit gespanne Ochsen arbeitet, dann ist das schon wichtig, dass die auch richtig ziehen. Denn ich weiß auch, dass man kann nicht immer so damit rechnen. Ich selber habe nie mit Ochsen gearbeitet. Mein Vater erzählt noch, als er zu der Zeit in Kanada anfing, dann hat er noch Ochsen gebraucht, auf dem Felde zu pflügen und so weiter. Ich habe viel mit Vieh zu tun gehabt und mit Pferde, aber Ochsen habe ich nicht brauchen, die habe ich nicht gefahren oder ich bin nicht mit denen aufs Feld gewesen. Aber er hat auch erzählt, dass manchmal Ochsen störrisch sind. Und dann wollen sie nicht, dann legen sie sich einfach hin und sie gehen nicht. Ja, jetzt hat ein Mann 5 Joch-Ochsen gekauft. Wäre in Wirklichkeit sehr schade, wenn alle 5 schlecht sind und ziehen nicht richtig. Naja, das hat er schon wahrscheinlich schon jetzt überlegt. Gekauft habe ich sie schon. Jetzt will ich wenigstens mal ausprobieren, mal sehen, ob ich einen guten Kauf gemacht habe. Wiederum, wenn er schon gekauft hat, dann scheint die Entschuldigung sehr töricht zu sein, in Wirklichkeit sehr dumm. Wenn schon, dann ist es schon zu spät, um noch etwas rückgängig zu machen. Dann hätte er wenigstens noch gehen sollen und die Mahlzeit genießen. Aber er sagt, bitte entschuldige mich, ich kann ja nicht kommen, ich habe die Ochsen gekauft. Dann kommt der dritte, und das scheint mir noch der dümmste zu sein, denn der sagt einfach, ich habe geheiratet. Ich bin schon 40 Jahre verheiratet. Ich habe eine sehr feine Frau gefunden. Es müsste schon eine feine sein, die so lange mit mir zusammen leben würde, das aushalten können. Aber solche Frau hat Gott mir geschenkt. Aber wenn es darum geht, um ein Festessen zu genießen, dann war meine Frau sonst gewöhnlich ziemlich willig mitzugehen. Besonders am Anfang unserer Ehe, wo sie doch noch muss ein bisschen so lernen, wie man in der Küche umgeht und das Kochen. Und da war sie dankbar für eine Gelegenheit, sonst wo mal essen zu können. Es kam gewöhnlich nur noch die Frage, welches Kleid soll ich anziehen? Sonst war sie schon bereit mitzugehen. Dieser Mann sagt, ich kann nicht kommen. Ich habe geheiratet. Naja, dann sage ich, vielleicht hat er eine sehr gute Köchin geheiratet und meinte, er würde nie wollen eine Mahlzeit verpassen, die sie vorbereitet. Könnte sein, aber das scheint nicht in Wirklichkeit der Sinn der Geschichte zu sein. Er gibt nur eine Entschuldigung. Ich habe geheiratet und ich will zu Hause bleiben. Man hätte fast gemeint, dass diese Leute sich alle entschuldigt hätten, weil der Herr gesagt hat, du musst jetzt dieses mitbringen und du musst das mitbringen und dann kommt. Aber er sagt, alles ist vorbereitet. Ich glaube sogar, das war ein ganz ausgezeichnetes Mahl und das wäre schade, sowas zu verpassen. Als sie dann alle absagten, dann sagte der Herr, gehe auf die Straßen und auf die Plätze der Stadt und bring in rein die Bettler, die Krüppel und die Lahmen. Und das hat er getan. Die Botschaft des Heils, das Evangelium, ist schon lange verkündigt worden, auf verschiedene Plätzen, an verschiedene Ortschaften. Aber hier sagt der Knecht, obwohl schon viele gekommen sind, ist noch immer Raum, sind noch Plätze frei. So kann man auch noch heute sagen, ich verkündige das Evangelium, ich nehme Leute mit im Auto, ich gehe in den Läden, ich sage, kommt, es ist noch Raum da. Der Schächer am Kreuz hat zu der Zeit gesagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Vielleicht könnte man auch so sagen, ist da noch Raum für mich? Und Jesus sagt, ja, da ist noch Raum. Du wirst heute sterben und du wirst mit mir sein im Paradies. Voriges Jahr habe ich mich in Deutschland angemeldet als zweiter Wohnsitz. Und als ich alle Unterschriften geleistet hatte und ich war schon bereit rauszugehen, dann sagte ich zu der Dame, die da arbeiteten, in Wirklichkeit habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Dies ist nicht mein zweiter Wohnsitz, sondern mein dritter. Mein erster ist im Himmel, mein zweiter in Kanada und mein dritter in Deutschland. Dann sagte sie zu mir, dann haben Sie Glück, dass Sie schon eine Wohnung im Himmel haben. Ja, sagte ich, aber es sind noch Plätze frei. Wenn du auch noch einen Platz haben willst, eine Wohnung, dann ruf du den Vater an und sage du dem Vater, ich möchte auch gerne noch einen Platz haben. Denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, wer den Namen des Herrn wird anrufen, wird errettet werden. Und so ist es heute auch noch, dass jeder, der da kommen will, einen Platz finden kann. Ich habe schon gesagt, diese Leute haben sich alle entschuldigt. Aber wisst ihr, das gibt auch noch heute so manche Entschuldigung. Viele Leute, die eingeladen worden sind, geben Entschuldigungen. Bei mir war es immer so, ich habe gesagt, ja, ich sollte kommen, ich würde gerne kommen, aber was werden meine Freunde sagen? Und ich habe mich zurückgehalten. Vielleicht ist das auch dein Problem, wenn du auf einmal solltest bekennen, du hast auch dein Leben mit Gott geordnet, du hast auch den Herrn Jesus angerufen und du bist auch errettet worden. Da würden die Freunde sagen, ja, das ist ein komischer Kerl, der ist auch religiös geworden. Das war mein Problem. Aber ich habe später gedacht, in Wirklichkeit waren das keine richtigen Freunde, denn sie hätten sich doch nur gefreut, wenn auch dieser Klassen, so wie ich heiße, wenn der jetzt auch Frieden mit Gott gefunden hat und sein Leben mit Gott geordnet, da kann man doch sagen, das wäre was Vernünftiges. Und wir würden doch jedem Freund das Allerbeste gönnen. Aber so kann das oft sein, dass man durch die Freunde zurückgehalten wird. Das sind keine richtigen Freunde. Oder du sagst, ja, in Wirklichkeit sollte ich auch mich mal mit Gott auseinandersetzen. Ich sollte auch mal die Bibel nehmen. Ich sollte mich auch mal fragen, wo werde ich eines Tages die Ewigkeit zubringen? Was geschieht, wenn ich sterbe? Und dann kommt der Gedanke, ja, das sollte ich wohl tun, aber dann könnte ich vielleicht dieses nicht mehr tun und das nicht mehr tun. Ich müsste vielleicht so verschiedene Vergnügungen aufgeben. Und dadurch schiebst du es auf. Horch mal, mein Lieber, das ist genauso töricht wie diese Leute, die einen Entschuldigung gegeben haben und sagen, ja, ich habe einen Acker gekauft, ich kann nicht kommen. Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft, ich kann nicht kommen. Oder ich habe geheiratet, ich kann nicht kommen. Es sind alles nur Ausreden. Oder es kann auch sein, dass du sagst, ja, das ist schon gut und ich meine, ich müsste mich auch schon mal vorbereiten, aber das hat ja noch Zeit, das kann ich später noch mal tun. Sei vorsichtig, es kann ein zu spät geben, denn die kleinen Kinder, die können sterben und die alten Leute müssen sterben. Aber nicht nur das. Die Bibel sagt uns sogar, dass der Herr Jesus eines Tages wird wiederkommen und er wird alle die, die sich vorbereitet haben, mitnehmen. Denn weißt du, als Jesus gen Himmel fuhr, so lesen wir in Apostelgeschichte 1, und die Jünger standen und guckten gen Himmel. Dann kamen zwei Männer in weiße Kleider und sagten zu den Jüngern, dieser Jesus wird wiederkommen. Und deshalb, weil wir gar nicht wissen, wann, er selber sagt, die Zeit, die Stunde weiß niemand, er wird wiederkommen. Deshalb ist es gut, dass man es nicht zu lange aufschiebt. Es könnte ein zu spät geben. Und so möchte ich diesen Abschnitt nur mal abschließen und sagen, Jesus lädt dich auch ein. Es gibt ein Festessen. Er hat alles vorbereitet. Er ist für alle deine Schuld gestorben. Und er sagt, du brauchst ein Heiland. Er sagt, du bist ein Sünder. Wir sind in Sünden geboren. Jetzt gib Gott einfach recht und sage, ja, das stimmt. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Aber dann gehe auch ein bisschen weiter und sage, Dankeschön, Herr Jesus, du bist für mich gestorben. Ich bin jetzt bereit, zu dir zu kommen. Ich möchte die Einladung zum Festessen annehmen. Ich möchte eines Tages bei dir sein. Tu das. Und dann sage dem Herrn Jesus einfach Dankeschön, dass er diese Einladung gegeben hat und dass es für dich heute noch gilt. Und jetzt den zweiten Abschnitt. Drei Männer wurden angenommen, um zu gehen und einen Zaun zu bauen. Sie wurden gesagt, sie sollen die Pfähle einschlagen. Und da haben sie gearbeitet. Am Abend kamen sie nach Hause und dann hat der Chef ihnen gefragt, na, wie ist es euch gegangen? Oh, sagte der Erste, ich habe 28 Pfähle eingeschlagen. Der Zweite sagte, ich habe 26 Pfähle eingeschlagen. Der Dritte sagt, ich habe 13 Pfähle eingeschlagen. Oh, sagt der Chef, wie kommt das? Der 28 und der 26 und du hast nur 13 eingeschlagen. Was ist wohl los? Oh, sagte der Mann, du solltest sehen, wie viele die andere beide haben lassen rausstecken. Also ich glaube, dass du das verstehst. Ein Mann im Süden von USA hatte einen Pilotenschein gemacht, war ganz stolz, dass er fliegen konnte und sagte eines Tages zu seinem Freund, ach komm doch, ich möchte gerne, dass du mitfliegst. Und der Freund sagt, nein, das tue ich nicht. Ach, sagte der Erste, du bist doch Christ. Ja, ich bin Christ. Du weißt doch, dass wenn du stirbst, wirst du in den Himmel kommen. Ja, das weiß ich auch. Du weißt auch, dass du erst dann stirbst, wenn deine Zeit um ist. Ja, sagte, das weiß ich auch. Da sagte er, dann flieg doch mit. Nein, sagte er, ich bin wohl Christ. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Ich weiß, dass ich erst dann sterbe, wenn meine Zeit um ist. Aber ich weiß ja nicht, wenn deine Zeit wird um sein. Das erinnert mich an unsere Bibelschulzeit. Wir haben in den ersten Jahren sehr oft die Schüler gebeten, die Andacht zu halten. Das war immer so ein bisschen problematisch, denn da sollte man so eine kurze Predigt halten. Und dann war es immer so, wann komme ich dran? Und eines Morgens kam ein Schüler runter und war ganz glücklich und hat so gesungen, Halleluja, schöner Morgen, schöner als man denken kann. Heute habe ich keine Sorgen, heute ist ein anderer dran. Ja, man freut sich manchmal, wenn ein anderer dran ist, aber eines Tages kommen wir auch dran. Jetzt dachte ich, für die zweite Geschichte möchte ich einen Abschnitt lesen aus Lukas. Und das ist eben die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Er sagt im ersten Abschnitt von diesem Kapitel von einem Mann, der hatte 100 Schafe und eins davon ist in der Irre gegangen. Und er hat die Hirte gesucht, bis er endlich dieses Schaf gefunden hat. Dann kommt er nach Hause und ist sehr glücklich und sagt seinem Nachbar, jetzt freut euch, denn ich habe das verlorene Schaf wiedergefunden. Dann sagt er eine zweite Geschichte von einer Frau, die hatte 10 Silbermünzen und eins davon hat sie verloren. So nimmt sie den Besen und sie fegt und sie sucht. Und sie findet es nicht. Endlich ruft sie die Nachbarn, dass sie mitkommen und suchen sollen. Und als sie es dann gefunden hat, dann sagt sie zu ihren ganzen Nachbarn, freut euch, schaut her, ich habe es gefunden. Und dann sagt Jesus, genauso wird Freude sein über ein einziger Sünder, der sich zu Gott kehrt. Also, die Bibel sagt, Menschen sind Sünder und sollen sich zu Gott kehren. Und dann erzählte er eine weitere Geschichte. Und hier möchte ich sie lesen, wiederum in dem Neuen Testament, Hoffnung für alle. Ein Mann hat zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon hielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihn meinem Sohn, bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben, wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Und dann lese ich noch, was mit dem zweiten Sohn geschah. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird dann hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachteten. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur einen jungen Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibst es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu, immer bei mir gewesen, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Jetzt stellst du vielleicht die Frage, was will uns der Herr Jesus mit dieser Geschichte sagen? Denn jede Geschichte hat eine besondere Bedeutung. Eine tiefere Meinung. Und jetzt möchte ich das so sehen. Dieser Vater stellt Gott dar. Die zwei Söhne stellen die ganze Menschheit dar. Und die Menschheit ist im Grunde genommen von Anfang an Gott gegenüber rebellisch gewesen. Adam und Eva wurden in einem Paradies getan, sehr, sehr schön. Ihnen wurde allerhand geboten, allerhand Obst, aber Gott hat gesagt, von einem Baum sollt ihr nicht essen. Und ich würde sagen, einfach um zu erfahren, sind sie wirklich bereit, Gott zu gehorchen. Aber ihr wisst vielleicht die Geschichte. Sie waren nicht bereit, sie haben eben von dem Baum gegessen, wo Gott sagte, sie sollten nicht essen. Und so seitdem, immer wieder, ist dies das Problem. Wir sind in Sünden geboren. Und das sagt uns die Bibel und das beweist die Erfahrung. Wir haben 4 Kinder. Ich sage oft, das sind alles Mädchen außer 3. Wir haben unsere Kinder nicht brauchen zu lehren, wie sie sollten unaufrichtig sein, stehlen, lügen, ungehorsam, frech. Das kam alles von selber. Wir versuchten, ihnen das Gute zu sagen. Und oh, das ist so mühevoll. Und das will nicht, die wollen es nicht kapieren. Wir sind alle so. Ungehorsam, lieblos, egoistisch. Und jetzt erzählt Jesus, hier sind 2 Söhne. Auch so. Vater, du schuldest uns etwas. Gib es erst schon mal hier. Wir können nicht warten, bis du stirbst. Wie stirbst, wir wollen jetzt unser Erbe haben. Und der Vater sagt, gut, wenn ihr das so wollt, hier, ich teile euch es aus. Alle beiden, er gab nicht nur den einen sein Teil, sondern alle beiden. Und da konnten sie machen damit, was sie wollten. Naja, Jesus sagte, einer, der ging und der hat das alles bald verschwendet. Der andere, der blieb zu Hause und hat gearbeitet. Sein Erbe wahrscheinlich angelegt, vielleicht in Immobilien, vielleicht ein großes Grundstück oder was immer. Und so waren die 2 Söhne schon verschieden. Ebenso ist es auch in der Welt. Einige Menschen leben so und andere so. Und das Interessante ist, dass wir hier sehen, der Vater hat es ihnen einem einfach erlaubt. In Wirklichkeit tut Gott das auch für uns. Er lässt es uns tun, was wir wollen. Er ist sehr großzügig. Er zwingt uns nicht. Er gibt uns den freien Willen. Und wenn ich so diese Geschichte betrachte, dann meine ich, dass der Herr Jesus uns hier zeigen will, dass egal wie weit ein Mensch von Gott abfällt, wenn er zurückkommt, ist er immer willkommen. Und wenn er auch das ganze Vermögen, die Gesundheit und alles irgendwie schon hat, weggeworfen, darf er zurückkommen und Gott ist bereit, ihn anzunehmen. Ich las eine Geschichte von einem sehr wohlhabenden Mann, und er wollte in seiner Gegend etwas Gutes tun. Und so hat er einen Tag verkündigt, dass er würde bereit sein, jedem, der da kommen würde, die Schuld zu bezahlen, egal wie hoch die Summe. Hat ein großes Schild aufgestellt und sagt, an einem gewissen Tag bis 12 Uhr Mittag, irgendjemand, der da kommen würde, dürfte von ihm so viel Geld verlangen, wie notwendig, um seine Schuld zu bezahlen. An dem gegebenen Tag sammelten sich die Leute um dieses Haus herum. Sie guckten an die schöne Annonce, diese Einladung, kommt, wir bezahlen euch alle Schulden. Aber sie wachten es nicht hinein. Sie meinten, vielleicht würde der Mann das sowieso nicht tun. Gerade vor dem Mittagessen kam ein älteres Ehepaar. Ohne mit den Leuten zu sprechen, gingen sie zur Tür und kamen vor dem Herrn und der fragte, was wollt ihr? Oh, sagte, wir haben Schulden. Und da steht ja draußen, dass du bereit bist, unsere Schulden zu bezahlen. Ja, sagte Herr, und wie viel Geld braucht ihr? Oh, wir möchten gerne 10.000 Mark haben. Gut, der Mann schrieb einen Scheck aus, 10.000 Mark. Sie wollten rausgehen, da sagte nein, bleibt noch ein paar Minuten, bis es 12 Uhr wird. Sie blieben, um 12 Uhr öffnete er die Tür, sie gingen raus und die ganzen Leute fragten, was hat er wohl getan? Und Sie hoben ihren Scheck hoch und sagt, er hat genau das getan, was er versprochen hat. Und dann liefen die Leute zur Tür, aber sie war schon verschlossen. Es war zu spät. Sie hatten es versäumt. Also, so bietet Gott auch an die Vergebung der Schulden. Aber die Zeit ist begrenzt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange warten. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit, was der Herr Jesus hier betonen will. Wer da kommt, wer dazu gibt, dass er schuldig ist, dem wird vergeben. Also, wir wollen mal so kurz hier diese Geschichte betrachten, einige Bemerkungen machen. Und dann kommt wieder eine Pause mit etlichen Witze und dann nochmal einen weiteren Abschnitt. Also, die Söhne oder der eine Sohn sagt, wir wollen unser Erben haben. Und Gott hat, und der Mann hat es ihnen gegeben. Wir wollen oft von Gott eine Freiheit. Das wollte ich auch. Gott, ich sagte zu, du hast den Weg zu schmal gemacht. Ich möchte Freiheit. Ich möchte mein Leben genießen. Da waren so viele Dinge, die ich meinte, als Jugendlicher genießen zu wollen. Und so habe ich eben auch von Gott erwartet, dass er mir diese Freiheit geben sollte. Also, Gott sagt, gut, wenn du willst. Und dann hat dieser jüngste Sohn alles zusammengepackt und ist in ein fernes Land gegangen. Ja, jetzt könntest du wohl sagen, was ist ein fernes Land? Ich meine, man könnte sagen, irgendein Land ohne Gott. Wenn ich über die Straße gehe, ohne Gott, bin ich schon in ein fernes Land. Die Bibel macht das sehr klar, dass ohne Verbindung mit Gott können wir keinen Frieden haben. Und das ist ein fernes Land. Ein Mann hat mal gesagt, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe, die zu Gott sagen, Gott, dein Wille geschehe, so wie Jesus auch in das Vaterunser uns gelehrt hat zu beten. Die andere Gruppe, zu denen sagt Gott, dein Wille geschehe. In anderen Worten, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst, sagt Gott, gut, du kannst deinen eigenen Weg gehen. Ich war in Bremen, ich hatte mich angeboten, in einer Klasse mal den Schülern zu sagen, was Gott in meinem Leben getan hat. Die Lehrerin war einverstanden und so kam ich rein. Das war die 10. Klasse. Etwa 28 Schüler, und sagte, horch mal, ich möchte euch erzählen, was in meinem Leben geschehen ist, und wenn ich das tue, muss ich sagen, dass Gott durch die Bibel mein Leben am meisten beeinflusst hat. Sofort schoss eine Hand hoch, ein Mädchen, wir sind nicht gekommen, von Gott und die Bibel zu hören. Ja, ich sagte, ich bin hier freiwillig gekommen, wenn ihr das nicht haben wollt, bin ich auch wieder bereit zu gehen. Und dann drehte ich mich zu der Lehrerin und ich sagte, sollte ich vielleicht sagen, wenn jemand hier ist, der nichts will wissen von Gott und die Bibel, dass er das Zimmer verlassen sollte? Denn ich kann nicht aus meinem Leben erzählen, ohne Gott und die Bibel zu erwähnen, denn die haben mein Leben am meisten beeinflusst. Ja, sagt sie, tun Sie das. Ich sagte, bitteschön, da ist die Tür, wenn jemand gehen will, darf er jetzt gehen. Dieses Mädchen und ein junger Mann gingen raus. Dann sagte ich zu den Schülern, ist Gott nicht großartig? Er sagt, wenn ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, dann stehe ich zur Seite. Ihr könnt ohne mich leben. Aber, sagte ich, da müssen wir aber die Konsequenzen auf uns nehmen. Das hat eingeschlagen. Nicht nur bei denen, auch bei mir. Ich sagte, Mensch, das stimmt. Wenn ich will ohne Gott leben, muss ich auch eines Tages damit rechnen, dass ich ohne Gott in die Ewigkeit gehe. So sagt er, gut, Vati, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und so ging er. Und er verschwendete oder verschleuderte sein Vermögen. Solange man Geld hat, hat man viel Freunde. Und er war der brave Junge, der war großzügig. Das Geld floss, Alkohol floss. Und sie hatten eine großartige Zeit. Ja, ich muss schon sagen, dass die Welt schon Freude bietet. Da sind verschiedene Dinge, die einem sehr, die sind sehr attraktiv. Man fängt an mit dem Alkohol, damit sind dann Frauen verbunden. Ich war vor viele Jahre nach dem Krieg in Deutschland in einem Hotel in Bad Godesburg. Und da sah ich da an der Tür diesen Vers, wo es steht, wer nicht lieb hat, Wein, Weib und Gesang, der ist ein Narr sein Leben lang. Naja, dieser junge Mann sagt, das ist das Leben, Wein, Weib und Gesang. Und es ging großartig, bis er eines Tages kein Geld mehr hatte. Und dann ist es interessant, dass die Bibel sagt, dass als er kein Geld hatte, dann kam noch eine große Hungersnot. Weißt du, ich verstehe Gott nicht, aber ich vertraue ihm. Ich kann nicht verstehen, wie er sich um alle Menschen der Welt kümmern kann. Und dass sogar vielleicht es vielen Menschen schlecht geht, weil er auf ganz besondere Weise auf einen Menschen sieht und dem will er zurechtführen. So verstehe ich das nur so, diese Hungersnot kam, weil Gott diesen einen versuchte zu erreichen. Vor vielen Jahren lernte ich einen Amerikaner kennen, Asbury Wolf. Er war Soldat. Er sollte von Amerika nach Europa fliegen. Gerade ehe er ins Flugzeug einstieg, wurde er zurückgerufen und gesagt, du sollst jetzt nicht fliegen, es muss ein anderer deine Stelle einnehmen. Und so stieg er zurück, das Flugzeug fuhr los, irgendwie in der Luft hat es Schwierigkeiten und es stürzte ab und alle kamen um. Dieser Mann sagt, Gott, du hast irgendetwas, was du mich jetzt dadurch sagen willst. Alle sind umgekommen, ich bin auf ganz merkwürdige Weise errettet worden. Hat dann sein Leben mit Gott geordnet und hat dann später viele gewarnt und gesagt, horch mal, du musst dein Leben mit Gott ordnen. Also, es kann sein, dass Gott sowas geschehen lässt, um einen auf besondere Weise zu erreichen. Ich habe oft gesagt, dass manchmal muss Gott uns auf dem Rücken legen, auf dass wir mal nach oben gucken. Solange wir auf beide Füße stehen, sehen wir alles andere. Manchmal kommt das durch Krankheit, manchmal durch finanzielle Probleme, manchmal auch durch Familienprobleme. Und hier war das bei diesem jungen Mann, die Teuerung, kein Geld, Hunger, was soll ich tun? Und dann sagt uns der Herr Jesus, dass dieser Mann ging dann zu einem Bauern und dachte, oh, wenn ich da vielleicht einen Arbeitsplatz finde. Ich habe gehört nach dem Kriege hier in Deutschland, dass viele in der Stadt froh waren, wenn sie einen Freund oder einen Verwandter auf einem Bauernhof hatte. Da konnten sie noch etwas Gemüse, vielleicht noch sogar ein Stück Fleisch oder Fett bekommen. Und wahrscheinlich hat dieser junge Mann gedacht, ja, in der Stadt ist jetzt nichts mehr los. Vielleicht noch auf einem Bauernhof. Und so ging er und versuchte da eine Stelle zu finden. Bettelte einem Mann an und sagt, horch mal, lass mich doch für dich arbeiten. Na, schließlich gab der Mann nach und sagte, gut, gehe auf dem Feld und da kannst du die Schweine hüten. Das hat er getan, aber ihm wurde nicht mal genug zu essen gegeben. Und da hat er gedacht, wenn ich nur mal etwas von dem Schweinefutter bekommen könnte, dann hätte ich wenigstens etwas in meinem Magen. Naja, so meinte er, dass er damit vielleicht sein Herz befriedigen könnte und seinen Hunger sättigen. Die eine Übersetzung sagt, das waren so die Hüllen, Maishüllen. Und da kommt mir im Sinn, wie wir früher, wir haben zu Hause Mais an der Kolbe gegessen. Und da wurden die Hüllen eben rausgeschmissen für die Schweine. Und oft, wenn ich die Hüllen rausnahm, dann habe ich gedacht, ach, da hat Mutti doch einen Kolben vergessen. Habe ich es aufgemacht und nein, die Kolbe war schon weg. So ist es, dass die Welt uns etwas anbietet und wir meinen, das wird unser Herz befriedigen. Aber dann merken wir, es ist leer, es ist Betrug. Es befriedigt das Herz nicht. Nur die Dreieinigkeit Gottes kann ein dreieckiges Herz füllen. Deshalb sind wir nicht zufrieden, bis wir unsere Friede mit Gott gefunden haben. Als er da auf dem Felde war, da kam er zu sich, sagt Jesus. Er überlegte, hier sitze ich, hungrig. Oh, wie war das schön bei meinem Vater. Da hatte ich immer genug zu essen, da hatte ich schöne Kleider, da konnte ich mich baden oder wurde ich versorgt. Und jetzt sitze ich hier und ich verhungere. Ich werde mich aufmachen. Weißt du, es ist gut, wenn man so ein bisschen mal überlegt. Was ist das Leben? Wie lange werde ich vielleicht noch hier sein? Wie kann ich die Zeit richtig auskaufen? Und so kam er zu diesem Entschluss. Ich muss zurückgehen zu meinem Vater. Er machte sich auf. Und als er sich aufmachte, dachte, wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe, da muss ich ja ihm irgendetwas sagen. Da hat er gesagt und bei sich gedacht, ich werde ihm sagen, siehe, ich habe gesündigt. Ich habe falsch gehandelt. Ja, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Ich möchte nur noch dein Arbeiter werden. Und so fing er an, nach Hause zu gehen. Und die ganze Zeit hat er das so vor sich gesagt. Ich habe gesündigt. Ich bin schuldig geworden. Ich will nur bitten, dass der Vater mich annimmt, dass ich noch für ihn arbeite. Naja, in der Zwischenzeit kann ich mich schon vorstellen, dass Vati und Mutti oft schon zu Hause gedacht haben, wo ist wohl unser Sohn? Wir waren zu Hause 12 Kinder. Ich hatte 4 Brüder, 7 Schwestern. Ich weiß noch, als mein ältester Bruder eines Tages das Haus verließ, um Arbeit zu finden. Da kam das oft so, dass um den Mittagstisch dann bitte Vati oder Mutti sagen, wo ist wohl unser David heute? Wie geht es ihm wohl? Vielleicht war das hier auch so. Dann hat Vati zu Mutti gesagt, was tut wohl unser jüngster Sohn? Denkt er auch noch mal an uns? Dann hat Vati vielleicht gesagt, Mutti, wir müssen doch uns vorbereiten. Hast du schon sein Kleid gebügelt? Oder ging er vielleicht in den Stall und hat dann gefragt, ist auch schon das Schwein gemästet? Wir müssen uns doch vorbereiten, eines Tages kommt unser Sohn wieder. Und da wollen wir uns schon mal vorbereiten. Und so haben sich Tag für Tag schon darauf gefreut, eines Tages kommt er wieder. Und tatsächlich, eines Tages sieht er von Weitem, dass der Sohn kommt. Und der Vater hat gesagt, oh Mutti, da kommt jemand, das ist bestimmt schon der Sohn. Und da macht er sich auf und er läuft diesem Sohn entgegen. Ich hörte mal eine Geschichte von einem Sohn, der war auch von zu Hause weggelaufen. Und dann hat er sich aufgemacht und dachte, ich gehe wieder zurück. Da draußen bei seinem alten Haus, da war ein Baum. Und da schrieb er an seine Mutter und sagt, Mutti, horch mal, ich will wieder zurückkommen. Wenn ihr mich annimmt, bitte, tut ein Tuch an den Baum, der da draußen vor dem Stall steht. Ich werde mit dem Zug vorbeifahren und wenn da ein Tuch an dem Baum hängt, dann weiß ich, ich darf zurückkommen. Der Tag kam und der Sohn war im Zug und er guckte. Da sah er den alten Hof, da sah er den Stall und dann sah er den Baum und dachte, Mensch, was ist aber los? Der Baum ist ja ganz weiß. Ja, weißt du, da hat er gemerkt, die Mutter hatte alle Tücher an dem Baum getan. Sie freute sich so, dass der Sohn wieder würde zurückkommen. Und so hat schon der Vater sich gefreut, mein Sohn kommt wieder. Und dann sagt die Bibel, dass er lief dem Sohn entgegen. So glücklich war er, endlich kommt sein Sohn. Und hat den Sohn umarmt, obwohl er, indem er mit Schweine zusammen gewesen war, nicht besonders einen schönen Duft hatte, denn wenn man mit Schweine verkehrt, dann riecht man auch bald so. Alles hat dem Vater nichts gemacht, er hat ihn umarmt. Und dann fängt der Sohn mit seinem Gebet an, Vater, ich habe mich verschuldet. Vater, ich bin es nicht wert, dass ich zu dir komme. Ich bin ein Sünder. Aber, Vater, wenn ich nur bei dir arbeiten kann. Aber weißt du, der letzte Satz kam nicht raus. Als er wollte sagen, Vater, ich möchte ein Tagelöhner werden, ich möchte für dich arbeiten, dann hat der Vater ihn schon umarmt. Und dieser Gedanke kam nicht raus. Na, warum nicht? Wisst ihr, dieses stellt Gott dar und er will keine Tagelöhner. Er will keine Arbeiter, er will haben, dass wir sollen seine Söhne sein. Und das sagt Gott heute noch, kommt zu mir. Er will keine Tagelöhne, wir können uns das Heil nicht verdienen. Wir sollen Söhne sein. Und wenn wir arbeiten für ihn, aus Dankbarkeit, nicht um etwas zu verdienen. Ich glaube, der Sohn hat gut gearbeitet. Ich glaube, aus Dankbarkeit hat er dem Vater gedient, besser wie je vorher. Und so will auch das Gott, wir kommen sollen und ihm dienen. Und daher möchte ich damit schließen und sagen, Gott wartet auch auf dich. Wenn du kommst, ist er bereit, dich zu umarmen, dich anzunehmen. Und er möchte gerne, dass du sein Sohn wirst. Jetzt schließe ich diesen Abschnitt damit, noch ein paar kleine humorvolle Geschichte und danach einen kurzen Abschnitt zum Schluss. Zwei Männer haben sich heftig gestritten. Und auf einmal geht der eine und knallt dem anderen auf der Seite an der Wange und sagt, die Bibel sagt, wenn du eins auf eine Seite bekommst, dann sollst du auch die andere hinhalten. So hat der andere die andere auch hingehalten und bekam auch eins auf der Seite. Dann springt er auf seinen Feind und hat ihm angefangen zu verprügeln und sagt zu ihm, die Bibel sagt auch, gib, so wird euch gegeben werden. Ein volles Maß. Zwei Männer schauen und sehen, wie die beide sich da verprügeln. Und dann sagt der eine, was tun die? So sagt der andere, sie legen sich nur gegenseitig die Schrift aus. Ich hörte von einem Mann, der stand und hat immer mit seinem Finger geknipst. Immer geknipst und geknipst. Lehnte sich gegen einen Lampenpfosten und hat geknipst. Kommt ein Mann und fragt, was tust du da? Und er hat nichts gesagt, er war so vertieft in seiner Arbeit. Komm doch, erzähl doch, was machst du da? Und er knipst weiter. Und dann sagte er, wenn du mir nichts sagst, dann werde ich dir eins hauen. Oh, sagt er, ich halte die Elefanten weh. Weh. Die Elefanten? Das sind überhaupt keine innerhalb von 3000 Kilometer. Oh, sagt der Mann, dann kannst du sehen, wie erfolgreich dieses ist. Vielleicht noch eine weitere Geschichte, ehe ich noch ein abschließendes Wort hier sage. Ein Jude und ein Chinese, die standen und warteten auf einen Zug. Und auf einmal ging der Jude und knallte dem Chinese eins. Dann sagt der Chinese, warum das? Oh, sagt der Jude, Pearl Harbor. Und dann sagt der Mann, das waren nicht die Chinesen, das waren die Japaner, die zu der Zeit Amerika angriffen. Oh, sagt der Jude, Japaner, Chinesen, Koreaner, Filipinos, alle gleich. Und sie standen, auf einmal ging der Jude, oder entschuldigt, dann ging der Chinese und knallte dem Jude eins. Und er sagte, Jude, na warum das? Oh, sagt er, die Titanic. Titanic, sagt er, was haben wir Juden mit dem Titanic zu tun? Oh, sagt der Chinese, Weinberg, Rosenberg, Goldberg, Steinberg, Eisberg, alle gleich. Das könnte man sagen, ist Diskriminierung. Und dennoch möchte ich noch eine kleine Geschichte und dann auch zum Schluss ein paar Bemerkungen. Ein Mann war es gewohnt, wenn er von der Arbeit nach Hause ging, dann ging er über den Friedhof. Und eines Tages ging er nach Hause, hat nicht gemerkt, dass da ein neues Grab war und fällt in das Grab hinein. Er versucht herauszuspringen und das wird nichts. Schließlich ganz entmutigt setzte sich am einem Ende und dachte bei sich, na, nächsten Morgen wird schon jemand mich finden. Aber es war nicht lange, dann kam ein anderer, der war betrunken, der fällt auch ins Grab hinein. Und er versucht herauszuspringen, hat es nicht geschafft. Und auf einmal sagte der andere, der still in der Ecke saß, ich habe es auch probiert und ich habe es auch nicht geschafft. Und wisst ihr was, der Mann hat es geschafft. Diese Motivation hat ihn dann bis oben gebracht. Zum Schluss noch ein Gedanke. Und das ist wirklich etwas zum Überlegen. Der Gedanke ist so, es werden schlechte Männer im Himmel sein und gute Männer in der Hölle. Jetzt meine ich so, wie wir Leute betrachten. Denk nur mal an den Schächer am Kreuz. Der hatte Mord begangen, hat Aufruhr angestiftet, bis zu seinem Ende ein schlechter Mensch. Aber an dem Kreuz sieht er auf Jesus und sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, du wirst mit mir sein im Paradies. Also, dieser schlechte Mann werden wir eines Tages im Himmel sehen. Der andere war der Paulus. Der hat die Christen verfolgt. Und ich meine schon, wenn jemand Christen verfolgt, das ist schon sehr schlimm. Und doch hat er eines Tages den Herrn begegnet und sein Leben wurde verändert. Nochmal ein schlechter Mann im Himmel. Und wenn wir das Alte Testament lesen, und das ist sehr gut, ein sehr interessantes Buch, das kann ich sehr, sehr empfehlen, dann lesen wir da auch von einem Mann in 2. Chronik, Kapitel 33. Dieser Mann war König. Schon mit 12 Jahren wurde er König. Der Name ist Manasse. Und der war sehr gottlos. Er hat vieles Verkehrtes gemacht. Sogar seine eigenen Söhne hat er geopfert, verbrennen lassen für seinen Götzen. Und am Ende hat er sich gedemütigt, hat er dem Herrn angefleht und die Bibel sagt, Gott ließ sich erbitten. Auch den werden wir eines Tages im Himmel sehen. Gute Männer, ich denke, es wäre gut, wenn du würdest die Geschichte in Markus 10 lesen, von 17 bis 22. Ein reicher Jüngling, der zu Jesus lief, der vor ihm kniete, der betete und bat um das ewige Leben. Aber er war nicht bereit, den Preis zu zahlen und Jesus sagt, er ging traurig davon. Ein gutes, anständiges Leben, so wie auch der reiche Bauer in Lukas Kapitel 12. Und in den Versen 15 bis 22, ein Mann, der tüchtig war. Und ich habe bestimmt den Eindruck, viele Nachbarn haben gedacht, wenn nur mein Sohn so wäre. Aber er lebte für sich und Gott sagte ihm, du Narr, diese Nacht werde ich dein Leben von dir nehmen. Und was wird dann alles das sein, was du da hast? Du musst es alles verlassen. Ein guter, eifriger, anständiger Mann, aber er ging zur Hölle. Wie auch die fünf törichte Jungfrauen in Matthäus 25. Deshalb zum Schluss, was sind die Bedingungen, um in den Himmel zu kommen? Dass wir einsehen, dass wir sündig sind. Gott sagt es, es stimmt. Dass wir bereit sind zu glauben, Jesus ist für uns gestorben. Und drittens, dass wir bereit sind, diesen Herrn Jesus persönlich anzunehmen. Das ist mein Wunsch für dich. Und wenn du das tust, dann werden wir uns wieder im Himmel sehen. Damit möchte ich schließen und möge auch dieses Band in etwa helfen, das Leben richtig zu gestalten, auch dass wir nicht am Ende mit leeren Händen vor Gott stehen, sondern dass wir werden bei ihm sein und belohnt werden, weil wir haben für ihn gelebt.